Lars Konnetka feiert seinen perfekten Einstand bei Eintracht Braunschweig 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf, das Gewinner hinterlässt, aber das man auch nicht überhöhen sollte. Wir sprechen natürlich darüber, wir sprechen über das Derby, wir sprechen über zigtausende Trikots, die wir offensichtlich bestellen müssen. Viel Spaß! Eintracht hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich, aber Lars, hast du das gesehen? Robin Krause bei SV Sandhausen, was ihm für ein Spiel geglückt ist.
Ich habe auf jeden Fall so ein kleines Insta-Snippet gesehen, Tor gemacht, ne?
Nicht nur irgendein Tor, der Mann hat ein Seitfallzieher-Tor gemacht und ein Tor vorgelegt. Also es war ein fantastisches Wochenende für Robin Krause, lieben Gruß. Und für Eintracht an sich eher auch nicht so ganz verkehrt. Aber eine Frage noch vorab. Ist jetzt eigentlich das erste Mal in unserer Geschichte so, dass der Cheftrainer von Eintracht denselben Vornamen hat wie ein Host unserer Sendung?
Kann hinkommen, ja. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Ja? Ja. Weil ihr einfach jetzt, aber wir müssen euch ja dann jetzt irgendwie so auseinanderhalten. Müssen wir euch jetzt schon mit unnützen Spitznamen besetzen?
Ich meinst du nicht, die Nachnamen reichen dafür?
Also sage ich jetzt nur noch Rücker?
Weiß ich nicht. Vielleicht sagst du auch einfach hier zu mir, Lars. Hm? Ich habe mir in der Vorstellungs-PK auch die Frage verkniffen, oder in der Frage verkniffen, erst zu sagen, cooler Vorname, weil ich dachte, das wäre ein bisschen cringe gekommen.
Unnötig, du hast ihn ja schon dafür gelobt, dass er mal Sportjournalist und unser Kollege war.
Tja, so ist es.
Wir haben einiges aufzuräumen, was am Wochenende passiert ist und rund ums Wochenende. Lars Konnetka ist mittlerweile neuer Trainer von Eintracht Braunschweig, hat mit einem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf einen guten Start hingelegt. Es gibt eine gute Stimmung vor dem Derby. Es gibt tausende Leute, die Trikots haben wollen aus Brasilien. Und wir versuchen das Ganze mal nach und nach aufzuräumen. Also, am Freitag wurde Lars Konnetka vorgestellt als neuer Trainer von Eintracht Braunschweig. Und ich fand die Einstellungspressekonferenz ganz angenehm. Aber es ist natürlich brutalst aufgefallen, wie unterschiedlich er in der Art des Auftretens ist im Vergleich zu seinem Vorgänger. Du warst auch mit dabei. Fandest du es nicht auch unheimlich, ja, so Anti-Backhaus-mäßig?
Ja, natürlich kommt man dann als Medienschaffender wieder da an und versucht, das so herauszuarbeiten. Ich würde sagen, Heiner Backhaus war auf jeden Fall ein anderer Typ, hat sich für mein Empfinden nicht so viele Gedanken gemacht, was er auf diesen PKs sagen wollte, außer vielleicht diese eine Geschichte, die er immer transportieren wollte. Und ja, dadurch wirkte das natürlich nach so vielen Wochen voller Negativerlebnissen auch ein wenig erfrischend, dass es inhaltlicher wurde, dass konkret auf Fragen geantwortet wurde. Und so im Nachhinein war Heiner Backhaus für mich als Reporter, glaube ich, so der Trainer, mit dem es am schwersten war, wirklich kontrolliert Inhalte zu generieren.
Mhm. Weil er dann auf Fragen oft ausweichend reagiert hat oder andere Geschichten erzählt hat.
Genau, du wusstest eigentlich nie, was du bekommst. Und das war, naja, gerade bei einem Vorgänger wie Daniel Scherning einfach anders. Der war deutlich geradliniger und daran musste ich mich auch erstmal gewöhnen.
Mhm. Heiner kam ja in so Pressekonferenzräume rein, auch wenn die Kameras noch gar nicht liefen, und hat dann erstmal alle möglichen optischen Auffälligkeiten herausgestellt, hat immer versucht, so ein bisschen auch im Spaß so
eine Art Eis zu brechen.
Ja, Eis zu brechen oder vielleicht auch in so eine gespielte Konfrontation zu gehen. Und ja auch in den Pressekonferenzen dieses Duell mit News 38, ganz liebe Grüße und Co. Mhm. Das war ja auch alles, fand ich, oft auf eine Überschrift aus. Also ich glaube, er hat es schon gemocht, wenn dann auch der Kicker mal so ein Reel rausgesnippt hat aus seinen Pressekonferenzen oder wenn dann aus Zitaten Überschriften wurden. Und ich habe das Gefühl, Lars Konnetka ist da ganz anders. Er versucht, sich selbst nicht so aktiv in den Vordergrund zu stellen als Person des Trainers, sondern über Inhalte zu überzeugen.
Ja, ich glaube auch, dass Heiner gerne vor der Kamera gesprochen hat. Er hat gerne TV gemacht, er hat gerne PK gemacht, aber weniger gern diese Gespräche danach, die ja für uns, wie ich finde, immer ein wenig wertvoller sind.
Genau, das ist ja auch ein Grund, warum wir in den Pressekonferenzen nicht 10.000 Fragen stellen, weil wir eben danach auch immer noch mal die Möglichkeiten haben, mit den Trainern zu sprechen, so dass es eben nicht jeder sieht und wir mit unseren Geschichten dann noch eine Exklusivität haben. Aber genau, bei Heiner war das nicht immer oder nicht oft möglich, weil er eben genau das, was du meintest, glaube ich, auch gerne dieses impulsive vor der Kamera sprechen sehr gerne mochte und daraus ja auch, muss man ja ehrlich sagen, auch viele, viele witzige Dinge entstanden sind. Also als Unterhalter fand ich ihn unheimlich positiv und ich glaube auch weiterhin, dass es im Sommer eine gute und richtige Entscheidung war, ihn zu holen mit seiner Art und Weise, Braunschweig nach dieser lethargischen Relegationsphase aufzuwecken und hier so eine Art Flächenbrand zu erzeugen. Das glaube ich weiterhin, dass das keine Fehlentscheidung war, aber die Entwicklung war halt irgendwie dann so, dass dieser Flächenbrand eben sehr schnell ausgebrannt ist und
gelöscht wurde
von sich selbst und jetzt kommt halt ein ganz anderer Schnuff so in die Kommunikation, eine ganz andere Tiefe in die Spielvorbereitung und Robin Heuser hat nach dem 1-0 gegen Düsseldorf gesagt, jeder wusste auf dem Platz, was er zu tun hat. Das klingt jetzt erstmal banal, aber das heißt ja vielleicht auch, dass das davor nicht unbedingt jeder wusste.
Klar, gleichzeitig reden wir natürlich jetzt nach einem Heimsieg darüber, wenn es andersrum ausgegangen wäre, wenn der Düsseldorfer in Halbzeit 1 nicht ein Mühe im Abseits gestanden hätte, ja, dann wäre halt dieser Trainerwechseleffekt erstmal verpufft. Die Stimmung wäre weiterhin angekratzt. Man kann nicht so viele Positivgeschichten hervorheben und so ist es einfach optimal für Eintracht Braunschweig gelaufen. Ich gönne das da jedem Einzelnen, dass alle ein bisschen durchatmen können, dass vielleicht auch mal wieder ein Derby bevorsteht, in dem es um Fußball geht, weil den Eindruck habe ich zumindest noch. Und es gab ganz viele kleine so Untererzählungen unter dieser großen Überschrift Heimsieg gegen Düsseldorf.
Ja, wir können ja erstmal vielleicht analysieren, was Lars Kornetka überhaupt gemacht hat. Der hatte ja gar nicht viel Zeit, um mit seiner neuen Mannschaft zu arbeiten. Er hat ihr erste Prinzipien mit beigebracht, aber viel geht ja in 2 oder 3 Trainingstagen gar nicht vor so einem Spiel. Aber offensichtlich war, er hat sich das erste Mal seit Michael Schiele getraut, eine Viererkette aufzustellen.
Hat mir gut gefallen.
Hat mir auch gut gefallen und ich glaube auch viele, viele Fans und Zuschauer fanden das auch gut, weil das für viele immer eine Option war, die so, fand ich auch, unnötig abgebügelt wurde von vielen Trainern. Also Heiner Backhaus hat ja auch gesagt, dieses System mit 3er- respektive 5er-Kette, das ist das Einzige, was der Mannschaft Halt gibt. Und auch Daniel Scherning hat ja auf die 4er-Kette nicht gesetzt, mal situativ, aber nie ganz. Und jetzt hat Lars Kornetka sie aufgestellt und es hat gleich
Ich bin mir übrigens gar nicht so sicher, ob nicht sogar Jens Hertel phasenweise Viererkette hat spielen lassen, aber das ist so.
Diese Phase ist
wurde verdrängt.
Ja, ist einfach jetzt so.
Jetzt haben wir schon
wieder. Es gibt keine Folge ohne ihn. Und dann hast du eben hinten den Effekt gehabt, dass diese Positionen, über die in den Monaten zuvor immer wieder die gegnerischen Mannschaften Gefahr erzeugen konnten, mich über diese Halbposition zwischen Dreier- und Fünferkette hinweg, dass die ja ziemlich dicht waren. Also das hat einfach funktioniert, weil die Michele Sanchez auf links und auch Aydin auf rechts einen klaren Fokus auf eine defensive Stabilität hatten und die beiden Innenverteidiger sehr resolut gespielt haben.
Doppelt besetzte Flügel, im Zentrum waren die Abläufe klar. Andi Hoti hat, glaube ich, fast 90% seiner Pässe an den Mann gebracht, hat 80% seiner Zweikämpfe
super
gewonnen.
Super Startelfdebüt.
Ja, hat Spaß
Hoti
gemacht.
Hoti übrigens.
Hoti, ja. Okay.
Man muss, hat man nochmal nachgefragt, es ist Andi Hoti. Hoti ist unser Kollege Daniel Hotop, lieben Gruß. Hoti ist der Eintracht-Verteidiger.
Okay.
Und er in Kombination mit Kevin Illers erstmals so zusammengespielt. Haben sie gut gemacht, die Jungs. Also sehr wenig anbrennen lassen, sehr wenig zugelassen.
Der Wermutstropfen ist wahrscheinlich die Frenkert-Verletzung.
Genau, die Frenkert-Verletzung. Ein Chor noch gesperrt. Die beiden werden auch gegen Hannover 96 am Freitag noch nicht spielen, aber danach wieder fit sein. Und dann stellt sich ja schon die Frage, wer spielt denn danach in der Viererkette? Also da hat Lars Kornetka auf einmal 4 Leute für 2 Positionen. Und wenn sich Elas und Hoti da jetzt festspielen.
Und das ist schon verrückt, weil Kornetkas Vorgänger hat ja nun in seiner letzten Vorspieltags-PK gesagt, natürlich hätte er gerne mal Viererkette gespielt. Natürlich hätte er gerne das Personal dafür, aber er hat's nicht. Er hat kein Personal für doppelt besetzte Flügel und hat keinen nicht die passenden Außenverteidiger. Auch das klang während der Saison mal durch und dann kommt da ein neuer Mann, stellt um und es funktioniert doch gar nicht so schlecht und das Personal ist ja einfach vorhanden
genau.
Für diese Systematik.
Das hatten Tobi und ich letzte Woche auch besprochen und meinten so, Heiner sagt, hier kann man das nicht machen, aber die Lösung war, er konnte es hier vielleicht nicht machen, mit seiner Art und Weise an den Fußball heranzugehen, die ja auch ihre Vorzüge hatte. Man muss ja jetzt nicht von einer glatten Sechs sprechen und alles in Schutt und Asche reden, was er hier gemacht hat. Sonst hätte auch so ein Chris Conte wahrscheinlich irgendwie im Winter nicht geschrieben, das ist der beste Trainer, den ich hier hatte. Also der hat auch schon seine Qualitäten und ich glaube auch, dass der relativ zügig wieder einen Job finden wird. Trotzdem aber hier hängt, für den Moment war es nicht mehr die passende Konstellation, das ist schon so.
Trotzdem hing natürlich viel an dieser guten Phase vor Weihnachten. Mhm. Der Saisonstart war von den Ergebnissen überzeugend, du hattest dieses tolle Pokalspiel, aber inhaltlich war es ja auch noch nicht gut. Und dann hattest du ja auch diese super lange Phase, in der schon alle dachten, das Experiment wird frühzeitig beendet.
Mhm. Ja, stimmt schon. Also es gab auf jeden Fall genug Gründe auch für einen Trainerwechsel. Das haben wir nun auch ausreichend besprochen. Jetzt hat der neue Trainer, jetzt haben wir schon mal zwei Gewinner angesprochen aus diesen ersten Entscheidungen. Der eine, Fabio Di Michele Sanchez, dem an seinem Geburtstag noch das Tor verwehrt wird, weil Jovan Mijatovic mit seinem Hintern im Abseits steht. Aber was war denn das für eine Kombination auch im Vorfeld? Also ich weiß gar nicht so richtig, ob du das alles im Kopf hast. Wir hatten ja unterschiedliche Perspektiven auf dieses Spiel. Der eine aus der Fankurve mit einer Krawallbrause in der Hand und der andere saß mit einem Kaffee auf der Pressetribüne. Ihr könnt euch ja mal vielleicht überlegen, wer an welcher Position saß. Aber Lars, wie war es im Fanblock?
Ja, es war wirklich schön, so ein Spiel auch mal wieder aus der Perspektive zu sehen und vielleicht mal nicht da oben bei euch zu sitzen, obwohl das ja immer schön ist. Mhm. Und nicht sofort nach einem Tor erstmal rauszuglotzen, ob der Assistent irgendwie die Fahne winkt oder ob es noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass das Ding zurückgenommen wird, weil das ja ist ja so ein bisschen Berufspflicht, dass wir dann Sky parallel checken. Mhm. Und so war es einfach mal ein schöner Tag mit meinen Freunden, die aber deutlich routinierter mit so einem Tag umgehen können als ich.
In Sachen Konsum?
Darüber möchte ich nichts sagen.
Okay, was in der Kurve passiert, bleibt in der Kurve. Mhm. Wir sind bei Gewinnern des Trainerwechsels und kommen nicht umhin, dort auch Florian Flick zu nennen. Einer, der bis dato nur Teilzeitarbeiter gewesen war in diesem Jahr, seit seiner Verletzung und jetzt durchgespielt hat. 90 Minuten gegen Fortuna Düsseldorf auf der Doppelsechs neben Max Marie. Florian Flick, klare Aufgabenteilung. Er war der Stratege, der das Defensive mehr im Blick hat. Und auch durch Härte gut, ich glaube, der hat in den ersten zwei Minuten schon zwei relativ harte Fouls gehabt. Und das war aber ein guter Einstand, um in diese Partie reinzukommen, hat sich reingearbeitet, hat gut funktioniert und hat natürlich auch dafür gesorgt, dass Max Marie wieder in diese spielerischen Freiheiten reinkam, die ihn ja auch ausgezeichnet hatten. Also die beiden auf der Doppelsechs haben gut zusammen harmoniert. Memo Aydin wieder auf der rechten Seite, diesmal in der Viererkette, hat dort auch ein gutes Spiel gemacht. Also all diese Maßnahmen haben auf jeden Fall gefruchtet.
Florian Flicks starke Phase begann für mich auch damals mit dem Hinspiel in Düsseldorf.
Da hatte er, glaube ich, auch das erste Mal auf der Sechs gespielt.
Zusammen mit Max Marie.
Genau.
Und es hat richtig, richtig Bock gemacht. Ich glaube, Tempelmann hat damals davor gespielt und ja auch ein super Spiel gemacht. Und danach war Florian Flick richtig drin. Auf dieser Doppelsechs mit Max Marie. Sie haben sich beide gut ergänzt. Dann kam diese Risswunde, die fiese gegen Kaiserslautern. Und du hast so gemerkt, das hat den schon ein wenig aus dem Tritt gebracht. Dann hat er gegen Magdeburg, glaube ich, noch mal eine Halbzeit bekommen. Da lief es nicht so gut. Selbstvertrauen war weg. Er hat nicht mehr die ganz großen Chancen von Heiner Backhaus bekommen. Aber auch das ist ja dann, wenn es so ausgeht, das Positive an einem Trainerwechsel, dass du unglaublich schnell Spieler wieder zu vollem Selbstbewusstsein kriegst, wenn sie dann einfach ihre Chance nutzen.
Mhm. Ja, haben die auf jeden Fall sehr gut zusammen gemacht. Ich fand, Max Marie war für mich eigentlich der beste Spieler auf dem Platz. Ballsicher, unheimlich wendig, mutig, hat sich getraut, hat schwierige Situationen aufgelöst, war immer in dieser Dreiecksbildung beteiligt, um Düsseldorfer Drucksituationen aufzulösen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Robin Heusser war nicht weniger wichtig. Und so hast du eben diese komplett stabile zentrale Achse gehabt, zu der ja auch noch Torben Hoffmann gehörte, den wir noch gar nicht angesprochen haben, der sich ja der offensichtlich ja keinen Bock mehr auf Backhaus hatte und entsprechend nach Trainerwechsel wieder da war, kleiner Spaß. Er war natürlich, hatte damit natürlich nichts zu tun. Er war nach seiner Wundeheilung wieder zurück, super stabiles Spiel gemacht, erste Halbzeit nicht viel zu tun gehabt, zweite Halbzeit genau da gewesen, als man ihn brauchte, insbesondere in der Nachspielzeit, nochmal einen Kopfball aus dem Tor gewischt. Und so hast du auf einmal wieder eine Stabilität drin über eine zentrale Achse, Hoffmann, zwei Innenverteidiger, zwei Sechser, Häuser als Zehner. Und diese Leute haben eben dieses Spiel bestimmt und waren in ihrem Bereich den Düsseldorfern total überlegen.
Auch ein Grant Ranos und ein Jovan Mijatovic nach ihrer Hereinnahme haben das belebt und waren dann ja auch am Tor direkt beteiligt.
Ja, ich habe beide noch nicht so gut gesehen im Eintracht-Trikot. Also war für beide, fand ich, der beste Einsatz bisher. Und im Gegenzug muss man natürlich Erencan Yadimci noch mal nennen, der bisher seit der Winterpause eigentlich ein komplettes Rätsel ist. Also da ist sehr wenig nur noch zu sehen von dem, was ihn in der Hinrunde ausgezeichnet hatte. Aaron Opoku hatte auf dem Flügel ein paar gute Dribbelaktionen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, hat Lars Konetka die beiden auch deshalb in der Halbzeit ausgewechselt, weil sie nicht im Verbund so gut angelaufen sind und verteidigt haben, sondern eher aus ihrem eigenmotivierten Pressing-Gedanken heraus den Gegner angelaufen haben und dadurch dieses mannschaftstaktische Verteidigen etwas in Gefahr gebracht haben. Das, wenn ich es richtig verstanden habe, war der Grund für die Auswechslung der beiden. Und Mijatovic und Ranos haben es dann wirklich auch sehr gut gemacht in der zweiten Halbzeit, wobei Ranos meiner Meinung nach extremes Glück hat, dass nicht unmittelbar nach der Pause ein Elfmeter für Düsseldorf gepfiffen wird, weil er den einen Düsseldorf-Verteidiger brutal umräumt und komplett unnötig.
Brutal und umräumt, ich würde sagen, da kreuzen sich die Laufwege und
naja,
es wurde schon gepfiffen so in dieser Saison, deswegen es ist schon eine komische Sichtweise auf solche Zweikämpfe, weil ja, man sich ja gar nicht mehr so richtig sicher sein kann, was checkt der VAR, was pfeift der Schiedsrichter gleich, so richtig das Maß für Strafstoßentscheidungen gibt's nicht mehr oder hat sich zumindest sehr, sehr aufgeweicht.
Also diese ganze VAR-Debatte, es geht ja über Braunschweig hinaus, aber Benny Kessel hat ja am Freitag in der PK von Kornetkas Einstellung auch noch die Nachricht untergebracht, dass er mit Knut Kircher telefoniert hatte, dem Schiri-Boss aus Deutschland, und der ihm versichert hat, dass Eintracht einfach in den letzten beiden Spielen auch Fehlentscheidungen der Schiedsrichter mehrere Punkte gekostet hat, nämlich das 1:1 von Paderborn in der letzten Minute war ein Foul und Paderborn und wer war davor?
Darmstadt.
Darmstadts Tor zum 2:2 hätte auch nicht zählen dürfen, weil davor einer am Abseits stand. Also das hat ihm offenbar Knut Kircher bestätigt. Wären 4 Punkte mehr für Eintracht, aber ändert nichts dran. Die Tabelle sieht jetzt so aus, wie sie aussieht. Ist brutal eng, es ist absolut heftig, wie auf einmal Dynamo Dresden und Greuther Fürth marschieren. Hätte auch keiner für möglich gehalten zur Winterpause. Das waren für mich die ersten Abstiegskandidaten. Jetzt sind sie genau punktgleich, glaube ich, beide sogar mit Eintracht. Und es ist absolut Wahnsinn, was da unten los ist. Aber wir sind noch bei Gewinnern dieses Trainerwechsels und sprechen über den Derby-Helden.
Ja, über Fabio Kaufmann.
Endlich mal wieder.
Und völlig verdient, völlig zu Recht. Hat nie Stunk gemacht, obwohl er ja man muss es so formulieren, sportlich von Heiner Backhaus komplett rasiert wurde. Wir haben Backhaus ja öfter mal darauf angesprochen, warum spielt er so gar keine Rolle mehr? Und da hat er immer gesagt, absolut wichtiger Spieler, super Typ. Nur die Chance hat er ja in letzter Zeit gar nicht so wirklich bekommen. Ich hatte vorhin nachgeguckt, knapp 240 Minuten in der ganzen Saison, dafür, dass Fabio Kaufmann in den vergangenen Jahren absoluter Vielspieler war, immer wieder in wichtigen Phasen auch Leistungsträger, wenn man an diese Spiele unter Daniel Scherning sich erinnert. Und deswegen freut es mich einfach. Und vielleicht kann er ja dem Derby seinen Stempel aufdrücken mit ein paar Minuten mehr als jetzt am Wochenende.
Es war ja eine clevere Aktion vom neuen Trainer, den Spieler, der so wichtig ist in der Kabine, in dieser Situation reinzubringen. Und ich glaube nicht, dass es nur so eine Art Goodwill war, um zu zeigen, hier, ich habe dich im Blick, sondern dass da auch mehr hintersteckt, dass diese Verbindung, dass Lars Konnetka schon sehr schnell erkannt hat, wie wichtig so ein Spieler eben ist. Und wenn Fabio Kaufmann diese Rolle in der Kabine ausfüllen will, die er innehat, als Führungsspieler, als jemand, der auch Ansprachen hält, der auf Dinge hinweist, dann braucht er einfach auch Einsätze im Hintergrund, um glaubwürdig zu wirken. Und das hat ja Lars Konnetka, glaube ich, sehr schnell verstanden.
Du hast ja wieder 20 neue Spieler diese Saison. Und teilweise sind da Jungs dabei, die kennen Fabio Kaufmanns Top-Leistung für Eintracht Braunschweig nur vom Hörensagen. Und wenn er davon wieder ein bisschen was zeigen kann, dann kann das ja auch für den Rest der Gruppe nur gut sein.
Ja.
Weil er einfach so ganz natürlich sich über Jahre dieses Standing erarbeitet hat.
Ja, und insbesondere, weil du eben viel auch Hierarchie verloren hast in den letzten Wochen nochmal dazu, mit Sven Köhler, der weg ist, mit Lino Tempelmann, der lange verletzt war und weg war, mit Sebastian Polter, der vielleicht auch nicht mehr viel gespielt hat, aber trotzdem auch Erfahrung mit in die Kabine gebracht hat, dann ist es umso wichtiger gewesen, Fabio Kaufmann damit reinzubringen. Zwei Anschlussfragen dazu habe ich aber. Warum hat er Howard Carpendale untergelegt unter seinen Post, den er gemacht hat? Hello again. Gut oder nicht gut?
Naja, passt doch.
Und zweite Frage, was hat denn Fabio mit seinen Haaren gemacht in der Zwischenzeit?
Er hat uns nach dem Hottie-Interview gesagt, dass er ein bisschen wachsen lässt.
Ich habe so gedacht, er macht das wie dieser Manchester United-Fan, der sich erst wieder rasieren wird, wenn sie 5 Spiele in Folge gewinnen werden. Vielleicht hat Fabio auch deshalb so lange wachsen lassen, bis Eintracht mal wieder 5 Spiele in Folge gewinnt.
Ja, quasi so wie der Alex Kunze-Bart in der Saison 2002, 2003. Der hat, glaube ich, dann richtig Wolle im Gesicht gehabt, solange er nicht verloren hat oder kein Gegentor kassiert hat. Ist auf jeden Fall lange her. Ich kriege die Geschichte nicht
mehr ganz so zusammen. Stop the count. Also Eintracht müsste dafür jetzt nur noch 4 Spiele in Folge gewinnen. Dann könnte Fabio, falls es diese Wette überhaupt gibt, mal wieder zum Friseur.
Na. Oder er macht auch die Frisur von Howard Carpendale.
Das ist schön. Aber klar, die Stimmung ist endlich mal wieder einigermaßen positiv. Wir sind ja auch happy, dass wir nicht immer über alle Unentschieden oder Niederlagen hier sprechen müssen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass dieses Spiel auch anders hätte ausgehen können. Also Düsseldorf ist mit einer Lazarett-Truppe angereist. Die hatten, ich glaube, 13 Spieler nicht an Bord. Die halbe Offensive hat gefehlt. Und klar, hat Eintracht es gut gemacht und klar gab es einen Trainereffekt und natürlich spielt dieser Effekt jetzt mit rein und sorgt für gute Laune. Alles gut, aber ich glaube, mehr als einen ersten Schritt darf man da jetzt auch nicht rein interpretieren in die ganze Geschichte.
Du darfst es auf keinen Fall überhöhen, musst weiterarbeiten. Derby wird, glaube ich, brutal. Dann hast du die Länderspielpause, die dir auch so ein bisschen was abreißen kann. Aber so ist es erstmal für Lars Konnetka super gelaufen, weil wir wissen doch alle, was los gewesen wäre, wenn er hier mit 2 Fahrkarten gestartet wäre und dann in Richtung Nationalmannschaft gereist wäre. Diese Verpflichtung hat er. Ich habe so herausgehört, dass es für den Club und ihn auch eine gute Lösung dafür gibt. Das heißt, geht das alles so auf, muss sich auch keiner Sorgen machen, dass da Inhaltliches auf der Strecke bleibt und trotzdem brauchst du ja im Abstiegskampf einfach dieses Gefühl, Dresden hat es jetzt, Fürth hat es jetzt, auch die müssen das verstetigen. Dafür hat Preußen Münster vor 2 Wochen in Braunschweig gewonnen, hat sich richtig gewehrt, hat sich auch letzte Woche gegen Hertha gewehrt und plötzlich kriegen die dermaßen auf die Fresse Auflösungserscheinungen und du musst natürlich auch erstmal sehen, wie gehen die damit um. Da unten hängt noch Magdeburg, da unten hängt noch Kiel. Also ich glaube halt nicht, dass man sich hier zu sicher sein darf. Und trotzdem freut es mich, dass dieser Schritt jetzt so in die Richtung gemacht wurde.
Ja, du brauchst auf jeden Fall noch Punkte, 9, 10, 11 Punkte, irgendwie so etwas, um ganz sicher am Ende zu sein. Du kannst viel, glaube ich, zu Hause lösen. Hast noch direkte Duelle mit Kiel, mit Dynamo Dresden.
Du musst viel zu Hause lösen, weil du ja auch ein Auswärtsspiel mehr hast.
Ja, genau. Am letzten Spieltag auf Schalke womöglich geht es für dich schon dann um nichts mehr. Aber wer weiß das jetzt schon, jetzt ist Hannover 96 und eine Braunschweiger Mannschaft, die dafür schon gefeiert wurde, die von den Fans nochmal positive Energie mit auf den Weg bekommen hat und die voller Selbstvertrauen dahin reisen kann. Und das ist ja schon eine erste gute Nachricht dieses Wochenendes, dass du, wie du es gesagt hast, mit relativ, Lars Konnetka hat aus relativ wenig Zeit relativ viel herausgeholt und das bestätigt so eine Verbindung, so eine neue Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer natürlich. Wenn die Mannschaft auch merkt, das, was der Trainer anpackt, das hat sehr schnell einen Effekt auf dem Platz und führt zu Erfolg. Und das sind ja beste erste Schritte und guter erster Nährboden für etwas, das daraus folgen kann und folgen muss, weil, na klar, darauf darf man sich jetzt 0, nix ausruhen, aber das wissen die auch alle da.
Über die Trikots müssen wir noch reden, ne?
Die Trikots, ja. Gute Geschichte. Weißt du noch, wie der Verein heißt? CD Metropoli?
So.
die Brasilianer. Also für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, es gibt einen Braunschweiger Wissenschaftler, meine ich, der im 19. Jahrhundert nach Brasilien ausgewandert ist und der dort einen Fußballverein gegründet hat, beziehungsweise eine Stadt, die in den Farben Blau und Gelb Fußball spielt, auch jetzt noch. Und die haben in Verbindung zu Eintracht Braunschweig ein Trikot aufgelegt, das blau und gelb ist und sehr schön aussieht. Und wir haben einen Post gemacht bei Instagram und der Verein aus Brasilien hat sich daraufhin gemeldet. Und wir hatten mal spaßeshalber gefragt, sag mal, können wir vielleicht ein paar Trikots bei euch bestellen? Und nochmal spaßeshalber eine kurze Umfrage gemacht, wie viele Leute denn auch gerne noch eins haben würden. Und jetzt sind wir bei knapp 600 und wissen ehrlicherweise nicht so recht, wie wir das Ganze logistisch lösen sollen. Wir stehen da mit dem Verein in Kontakt, haben auch Bock, das durchzuziehen. Aber da braucht es schon noch die eine oder andere finanzielle Absicherung, die wir hier innerhalb unseres Ladens womöglich nochmal ziehen müssen. Mhm. Oder würdest du gerne die 30.000 Euro vorstrecken?
Ich möchte es nicht vorstrecken. Find's aber auch geil, wie die dieses Eintracht-Heimtrikot so abgekupfert haben.
Ja.
Das könnte halt auch auf Malle in so einem kleinen Kiosk hängen. Mhm. Aber coole Sache.
Coole Sache. Wir hoffen auch und geben alles dafür, dass die, dass das so kommt und wir diese Trikots hier zeitnah haben. Ich glaube, die haben von 3 oder 4 Wochen Produktionszeit schon gesprochen. Aber da hatten wir nur noch 100 Trikots gefragt. Dazu muss das Ganze noch verschifft werden. Ja, also könnte spannend werden. Wir werden es
euch. Was schätzt du denn, wie groß ist das Gebinde, in dem das dann ankommt?
Ja, weiß ich nicht. Die werden wahrscheinlich einfach so einen kompletten so Hapag-Lloyd-Frachter mieten und dann durch die Straße von Hormuz durch müssen.
Aber 600 Trikots, wie viele passen in einen Umzugskarton?
Boah.
Wenn die so eng zusammengepackt sind in so Tüten?
Ja, wahrscheinlich schaffst du mal locker 100 in einen Karton. Locker, oder? Hast du so 6 Kartons? Kannst vielleicht auch mit irgendeinem Reiseflieger nach Europa schicken.
Oder ja. Du fliegst hin und holst persönlich ab.
Das wäre geil. Da wäre ich sofort dabei. Also falls die Chefs jetzt zuhören, ich wäre dabei. Du auch? Vielleicht können wir noch so ein brasilianisches Talent aufgabeln.
Alles klar, Rainer Kallmund.
Der Lucio.
Der Zé Roberto.
Wir driften so ein bisschen ab. Ich habe das Gefühl, wir sollten doch noch mal kurz über Hannover 96 sprechen.
Ja.
Die haben am Wochenende, am Sonntag, emotional ein Big Point gelandet, indem sie in der 8. Minute der Nachspielzeit auf Schalke noch das 2:2 erzielten. Sonst wäre der Aufstiegszug womöglich auch schon ohne sie abgefahren. Dann wären es 5, 6 Punkte, glaube ich, auf den Relegationsplatz gewesen. Jetzt ist es doch wieder ein bisschen knapper. Wie schätzt du denn die Mannschaft ein aktuell?
Die Woche davor haben sie Eintracht mit ihrer Niederlage gegen Fürth ja einen Bärendienst erwiesen. Da steckt trotzdem noch sehr, sehr viel Qualität drin. Im Sommer gut eingekauft, spielen eine solide Runde, aber es passiert halt das, was in Hannover dann immer zu einem gewissen Zeitpunkt passiert, dass sie so ein wenig straucheln. Ich traue denen aber trotzdem zu, dass sie das noch wuppen, nur bitte nicht am Freitag, da können sie gerne noch mal einen auf den Deckel kriegen.
Ja, die haben ja nicht nur ihr letztes Heimspiel gegen Fürth verloren, sondern auch davor gegen Dynamo Dresden nicht gewonnen. Ich meine, das war 0-0. Also haben sie zu Hause auch schon jetzt den Druck. Ich glaube, bei Hannover ist er sogar deutlich höher als bei Eintracht, weil bei Eintracht ohnehin auswärts bei einem Spitzenteam jetzt nicht die allerhöchsten Erwartungen liegen. Aber Hannover muss zu Hause gegen den Kellerkind der zweiten Liga gewinnen, ohne Frage, nachdem sie es jetzt zuletzt gegen Fürth und Dynamo nicht geschafft haben. Also der Druck bei Hannover dürfte deutlichst höher sein. Sie wollen da oben dranbleiben, sie wollen womöglich aufsteigen, Relegation, Schmadtke gegen Dieter Hecking beim VfL Wolfsburg, das Kumpelduell, sollen sie alle machen. Aber ich meine schon, dass der Druck bei Hannover deutlichst größer ist.
Vor allem könnte denen jetzt auch noch mal so ein bisschen der Arsch auf Grundeis gehen, weil sie eben nicht auf diese verunsicherte Dreierkettentruppe treffen, sondern auf eine, die da die Räume eng machen kann, die gezeigt hat, dass sie gut umschalten kann, die mannschaftlich geschlossen agiert hat in Spiel 1, jetzt noch mal eine Woche Zeit hat, um ein paar Abläufe zu verfestigen. Also, das ist sportlich mal wieder ein Derby, auf das ich mich freue. Es gab vorher wenig Nebengeräusche, so ein bisschen die Rivalität ausleben, finde ich immer in Ordnung. Das macht so ein Derby auch aus. Sonst, ja, wäre ja auch nicht so viel Brisanz stets drin. Und trotzdem hoffe ich einfach mal, dass es ja auch friedlich auf den Rängen bleibt, dass diese Freitagabend-Ansetzung nicht allen um die Ohren fliegt, weil das ist ja mit dem Konzert nebendran kaum Parkmöglichkeiten durch den Freitagabend. Du gehst in den normalen Berufsverkehr, in die, ich sag mal, ja, auch in den normalen Stadtverkehr rein, musst da irgendwie durch. Also alle Braunschweiger bitte sicher ankommen. Das wäre schön. Und bestenfalls auch noch mit ein paar Pünktchen nach Hause fahren.
Was tippst du?
Na komm, machen wir 1-0 Derby-Sieg, Robin Heusser.
Der würde dann im dritten Spiel in Folge treffen. Zuzutrauen ist es dem. Sympathischer Kerl, also macht ja auch irgendwie Spaß, mit dem zu sprechen. Der hat ja auch so ein sehr sympathisches Idiom in der Sprache mit seinem rollenden R.
Aus Aschaffenburg.
Aschaffenburg. Und da, hat Spaß gemacht. Klar, gerne, nehme ich auch mit. Ich wäre schon sehr happy mit einem 1-1. Kann ich mir gut vorstellen. Es war, glaube ich, auch das letzte Ergebnis in Hannover, ne? Tempelmann hat einen reingehämmert und dann kam Neid oder was von Hannover, der in der Nachspielzeit noch das 1-1 geköpft hat. Das war es, meine ich, mit den Wasserwerfern links und rechts und den Tennisbällen auf dem Platz. Und
den Jagdszenen im Heimbereich.
Der Völkerwanderung aus dem Hannover-Bereich. Ja, alles Dinge, die wir nicht brauchen. Hoffen wir, dass es friedlich bleibt und aus Braunschweiger Sicht erfolgreich. Wir haben lange gewartet, um folgende Anfrage an euch noch zu übermitteln hinten raus. Wir wollten nämlich auf einen Erfolg und auf eine gute Phase warten, bis wir euch mal dazu darum bitten, hier nicht nur zuzugucken bei YouTube, sondern uns auch zu abonnieren. Ich glaube, da gibt es irgendwo so eine Klingel oder so etwas, das man drücken kann. So ein Abonnement würde uns gut tun und euch nicht schaden. Von daher einfach mal machen. Wir würden uns freuen.
Lieben dann kriegt Gruß. Ihr auch ganz automatisch alles mit, was wir hier treiben.
Jupp. Und damit tschüss. Du hast gar nicht tschüss gesagt.
Na gut, tschüss.